Wenn du deinen Traumjob willst oder eine Beförderung, mehr Kohle verdienen willst oder Tipps für deinen Bewerbungsprozess brauchst oder so, dann bist du hier richtig.
Das grüne Herz, der AOK Plus Podcast.
Weil ich von Business und Money leider nicht so viel Ahnung habe, habe ich den Karriereguru eingeladen. Er nennt sich wirklich so und ich nenne ihn auch manchmal so, obwohl ich ihn mit dem Vornamen tatsächlich kenne. Er ist Podcaster, YouTuber, TikToker, Buchautor, hat über 1 Million Follower. Habe ich was vergessen?
Das trifft es ganz gut.
Und hat irgendwie, das erwähnt er immer so in Nebensätzen, ja, ich habe dann die 8. Firma aufgebaut und so und das droppt einfach so aus der Hüfte. Hallo Karriereguru, Tobias.
Lieber Felix, herzlichen Dank für die Einladung. Okay, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wunderbar. Wir müssen erstmal so diesen Twist schaffen. Das ist ja ein Gesundheitspodcast und ich möchte den Menschen immer helfen, mentale Gesundheit bei denen zu verbessern und körperliche. Und vielleicht denkt der ein oder andere, was hat denn das mit Gesundheit zu tun? Kannst du dem vielleicht mal helfen?
Beruf und Karriere.
Ja, genau. Das sind ja so völlig verschiedene Felder für viele.
Nun ja, ich denke mal schon, dass ja, das sind unterschiedliche Dimensionen, das ist vielleicht eine andere Ebene, aber am Ende des Tages, der Beruf nimmt ja so unglaublich viel Zeit von unserem Leben ein, dass er doch wahrscheinlich sehr viel dazu beiträgt, wie gut oder schlecht wir uns fühlen. Also ich meine, ich habe jetzt auch nicht die Fakten hier, aber ich lese immer wieder Studien, 70-80%, die unzufrieden sind. Das wirkt sich natürlich auf alles aus, Körper, Gesundheit und so weiter.
Genau so ist es. Ich habe gerade mir so ein paar Fakten angeguckt und die sind schon sehr, sehr spannend. Also gerade auch so psychische Erkrankungen durch den Job sind spannend. Aber wenn man sieht, wie Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern mit Krankmeldungen umgeht, ist das spannend. Also vielleicht auch eine Sache, die finde ich tatsächlich auch schon sehr nennenswert. Ich habe damals mein praktisches Jahr ein Tertial in der allgemeinmedizinischen Praxis gemacht und hauptsächlich kommen da Leute halt wegen Krankmeldung.
Ja.
Das ist schon krass, ne? Und manche sind wirklich krank und manche wollen halt einfach nur nicht arbeiten. Deswegen dachte ich mir, gib den Menschen doch mal so 5 Tipps für ihren Job. Ja, kann sein Bewerbungsprozess, kann sein, wie kriegt man mehr Kohle, kann sein, was auch immer, man will den Traumjob und seine Erfüllung.
Ja.
Ja, kannst du einfach so aus der Hüfte und genau, vielleicht lerne ich dann ja auch noch was. Und dann machen wir vielleicht noch einen Podcast über Money.
Also völlig unvorbereitet tatsächlich, aber das deckelt sich eigentlich ganz gut. Also 5 Tipps. Ich fange mal an mit 5 Dimensionen, die ich über die 15 Jahre Berufserfahrung, die ich jetzt so habe und unzähligen Gesprächen und natürlich Tausenden oder fast Hunderttausenden Nachrichten und Kommentaren, die ich so unter die Videos bekomme, ja so rausgefunden habe. Es gibt also bestimmte Muster und es gibt 5 Dimensionen, die, wenn nicht im Gleichgewicht sind, dann hast du immer das Gefühl, dass du irgendwie unzufrieden bist, dass du nicht angekommen bist, dass irgendwie der Traumjob so weit entfernt ist. Du brauchst einen Job, der passt. Ja, das ist so unser Karrieregrube-Modell, das ich irgendwann mal niedergeschrieben habe. Also ein Job, worin du gut bist, den du liebst, wo das soziale Gefüge stimmt, was die Welt braucht und der dich gut bezahlt. Ja, P steht für Passion, dann Anerkennung, Sinn, Skill und Tarif. Und an diesen 5 Dimensionen musst du dein gesamtes Karriereleben irgendwo arbeiten. Ja, stell dir das mal vor wie so ein Baum. Also ein Querschnitt von dem Baum. So ein Baum hat ja Ringe und je älter er wird, desto mehr Ringe kommen dazu. Er wird immer größer und breiter. Wenn du dir deine Karriere auch so vorstellst und diese 5 Dimensionen quasi da ja, um diesen Umkreis quasi feststockst. Wenn du eine davon vernachlässigst oder 2 oder 3 sogar, dann wächst dieser Baum über Zeit irgendwann schief und die Gefahr ist groß, dass er abknickt. Das bedeutet also, dein Karrierefundament muss kontinuierlich gepflegt sein. Also so ein Traumjob ist auch kein pauschaler Zustand, der irgendwann mal entsteht, sondern ist etwas, woran du kontinuierlich arbeiten musst, damit du irgendwann die Chance hast, da irgendwie so ein Nest oben drauf zu bauen. Ich sage immer, der Traumjob ist nicht das Nest, das bereits gemacht ist, wo du dich einfach nur noch reinsetzt, sondern das Nest, das erst gebaut werden muss. Und dafür brauchst du ein starkes Fundament und irgendwann kommst du vielleicht da ganz oben an.
Okay, ich finde das ganz spannend. Ich habe mir den ersten Tipp nämlich aufgeschrieben zum Thema Job. Traumjob ist es ein fließendes Konzept und keine angekommene Situation. Und ich finde das ganz spannend, weil es hat ein bisschen was mit Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung zu tun, wenn ich dieses Bild habe. Häufig ist es so, dass wir denken, ich bin so, Ja, ich habe jetzt diesen Körper, ich habe diesen Charakter und wenn ich mich ändere, dann gebe ich mich ja selbst auf. Deswegen, ich bin so, wie ich bin und ich will mich nicht verändern. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat so ein Typ gesagt, dass er hat so einen Podcast mit einer Frau, mit seiner Frau, und hat gesagt, ja, ich wurde dann sauer und dann habe ich dich angeschrieben, ja, weil ich bin so. Und ich dachte so, nein, das ist nicht so gut, wenn du deine Frau aus Wut anschreist und dann sagst, ich bin ja so und kann mich nicht ändern. Ja, also es gibt auch, wenn dein Körper krank ist, hat bestimmte Krankheiten, ja, und zum Beispiel Adipositas, ja, und du sagst dann, ja, ich bin ja genau so, dann ist es wahnsinnig schwer, dass du dann geheilt wirst. Das ist halt einfach schwierig. Was viel besser ist, ist, dass du sagst, ich bin nicht so, sondern ich bin selbst eine Art fließendes Konzept. Mhm. Das heißt, ich bin heute etwas anderes als morgen, weil ich mich so als Prozess sehe.
Yeah.
Ja, du bist jetzt vielleicht in diesem Moment der Typ, der seine Frau anschreit, aber sei das doch vielleicht jetzt nicht in einem Jahr, sondern sei ein fließendes Konzept, was sich überlegt, hey, ich kann mich verändern. Ja, es gibt ja dieses Beispiel von einem Fluss. Kennst du diese Fabel vom Fluss, der dann...
Erzähl.
Oh, jetzt wird's aber deep. Erzähle ich das hier? Musst du sprechen und nicht ich.
Ich will es gerne einmal hören.
Okay.
Ich kenne das nicht.
Okay, gut. Es gab mal einen Fluss, ja, einen Fluss und der ist dann zu so einem Rand einer Wüste geflossen und hat sich überlegt, boah, wenn ich jetzt hier weiterfließe, dann werde ich sterben, ja, hier, ich kann nicht weiterfließen, mache ich das mal lieber nicht, ne? Und der Fluss hat dann gegrübelt und gegrübelt und hat sich überlegt, ey, wenn ich jetzt nicht da durchfließe, dann werde ich niemals wissen, wozu ich eigentlich fähig bin. Er hatte Angst, wie wir häufig Angst haben vor Dingen, die wir eigentlich machen würden, aber wir denken, boah, was passiert dann, wenn? Und der Fluss ist geflossen und dann ist er verdunstet. Aber die Tröpfchen sind hochgestiegen, ja, der Fluss wurde eine Wolke, ist über die Wüste gezogen, hat sich runtergeregnet aufs Meer und hat dann lächelnd gesagt, während der Fluss durchs Meer geflossen ist, ich habe mehrfach meine Daseinsform geändert und doch fühle ich mich jetzt so, wie ich bin, selbst, so selbst, wie ich mich noch nie gefühlt habe. Das bin ich. So.
Schöne Anekdote.
Finde ich eine sehr schöne Anekdote. Und so finde ich das mit unserer Persönlichkeit und ja anscheinend auch mit dem Traumjob, dass du sagst, hey, es ist jetzt kein Zustand, also es ist jetzt nicht dieses Ergebnis, sondern es ist dieses fließende Konzept. Man muss kontinuierlich arbeiten, besser werden und das macht ja vielleicht dann sogar auch Spaß.
Die merke ich mir, die Anekdote. Ja. Finde ich wirklich cool. Ja, top. Zweiter Tipp oder zweite Weisheit.
Mal, da will ich hier weiter moderieren und da kommt da hier mit, du wolltest mich jetzt bremsen, ja? Du hast natürlich vollkommen recht. Verzeihung.
Zweiter Tipp. Zweiter Tipp, Thema Beförderung. Viele glauben ja, Leistung ist so das einzige Thema, woran Erfolg bemessen wird, beziehungsweise deine Beförderung festgemacht wird. Aber tatsächlich ist es so, Harvey Coleman, ein Unternehmensberater aus den USA, hat eine groß angelegte Studie gemacht und festgestellt, dass die Leistung, also die Performance, nur zu 10% auf deine Beförderung einzahlt. Viel wichtiger ist zu 60% das Thema Sichtbarkeit. Also, ob andere davon erfahren, wie gut du bist und ob du Wert auf deine Organisation einzahlst. Und dann gibt es noch eine dritte Komponente. Zu 30% entscheidend für eine Beförderung ist dein Ruf, deine Reputation, deine Beliebtheit. Leistung, Sichtbarkeit, Beliebtheit sind also im Verbund ausschlaggebend dafür, ob du weiterkommst, ob du befördert wirst. Und das zunächst mal zu verstehen, ist unglaublich wichtig, weil einfach nur Überstunden zu machen und am Wochenende erreichbar zu sein und sich den Arsch abzuarbeiten, die Dinge einfach nur richtig zu machen, aber nicht das Richtige zu tun, ist sehr gefährlich und viele arbeiten sich daran auf und landen dann bei mir in meinen DMs und sagen, man, das kann ja nicht sein, ich mache hier alles, ich reiße mir den Arsch auf, ich tue und rödel und es passiert nichts. Und dann gebe ich hier oftmals einfach diesen Anstoß und für viele halt echt ein totaler Aha-Moment.
Leistung zählt 10%?
Korrekt.
Sichtbarkeit wie viel?
60%.
Und wie viel Beliebtheit?
30%. Na, schau, stell dir mal vor, du kannst die beste Leistung erbringen, wenn keiner davon erfährt, bringt dir nichts. Du kannst die beste Leistung erbringen und jeder erfährt davon, wenn dich keiner mag, bringt dir nichts.
Ich finde es total spannend, auch dieses Wort Beliebtheit. Klingt für mich immer so ein bisschen negativ, so als würde man, ich sag jetzt mal, der Typ, der bei Hollister hingeht, so der Typ, der sportlich ist, ist jetzt so der Beliebte, aber tendenziell auch vielleicht ein Typ, der, weiß ich jetzt nicht, so famegeil ist oder was auch immer. Was es aber eigentlich bedeutet, Wer ist beliebt, der, den man mag und der freundlich ist?
Umgänglich, vertrauensvoll.
Und ich erinnere mich da lustigerweise, als ich mein Krankenpflegepraktikum gemacht habe.
Ja.
2011 oder 12, boah, bin ich alt, ja. Da gab es auch mit Studentinnen, die das auch gemacht haben. Und was die Leistung angeht, haben die schon vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet als ich. Die haben aber die Pflege so schlecht behandelt. So. Und ich weiß jetzt nicht, ob die sichtbar waren, aber es, also, ich erinnere mich da eine Situation, die dachte ich, ihr seid doch komplett bescheuert. Ja, vielleicht kann man auch das dann so als Kleintipp, so, du musst dir vorstellen, ich, kleiner, noch nicht Student, sondern ich Schüler.
Kleiner Felix.
Kleiner Felix, ja. Und die, die Pflege hat mir die ganze Zeit Aufgaben gegeben. Hier, du machst dies, du machst jenes, du machst das, ja. 8 Stunden, keine Ahnung, ungefähr so lange was gemacht. Ich habe dann einmal, das hat mich, glaube ich, 1,5 Minuten Zeit gekostet, für die 2 Damen, die auch vielleicht so ein bisschen ruppig waren, habe ich Kaffee eingeschüttet und den Keks damit gegeben. Und die haben sich so gefreut wie ein Kind am Weihnachtsmorgen. Und das war halt, wenn man diese 8 Stunden Arbeit versus diese 1,5 Minuten sieht, war das ja komplett lächerlich.
Ja.
Aber die haben das ganz anders wahrgenommen. Für die war es total selbstverständlich, dass ich alles mache für die. Aber diese Wertschätzung, die was die nicht da entgegengebracht habe, ja, fanden die, haben die irgendwie noch nie erlebt. Und das heißt, dieses Thema Beliebtheit finde ich total wichtig, weil da sollte man nicht an den Hollister-Typen denken, sondern sei ein Mensch, den man gern hat und den
der
man
auch richtig interessiert ist, der anerkennt, der wertschätzend ist, der Lob ausspricht und so weiter, ja.
Genau. Wie kommt man denn jetzt in die Sichtbarkeit?
Da geht es nicht darum zu schleimen. Ja, weil das wird natürlich sofort im Job damit assoziiert. Ne? Sichtbar ist der, der am lautesten schreit und so ein Bullshit. Aber das stimmt natürlich nicht. Sichtbarkeit entsteht auf ganz viele Arten und Weisen. Ja? Es gibt psychologische Effekte wie den Mere Exposure Effekt, der mehr oder weniger besagt, dass einfach nur die Tatsache, dass du dich sehen lässt, einmal am Tag, beim Chef, bei der Chefin im Büro, wo auch immer, dass man sich ein vertrauteres Verhältnis aufbaut. Das ist wie, wenn du dich privat datest, ja. Wann kommst du zusammen? Wenn du dich in der Regel häufig datest und nicht einmal im Jahr. Das ist dieser Mere-Exposure-Effekt, den du dir zunutze machen kannst, der relativ einfach geht. Oder never lunch alone. Ja? Geh niemals alleine Mittagessen, beziehungsweise nur nicht mit dir alleine oder immer mit den gleichen Kollegen. Geh mal raus, schreib jemand anderen aus der Abteilung. Will dich kennenlernen, lass mal irgendwie zusammen sprechen. Oder ich fahre in eine andere Stadt, wie ich es ja auch heute mache, und dann schreibe ich dich an, Felix, und sage, du, pass auf, ich bin da in der Nähe, wollen wir nicht mal irgendwie zusammen was essen gehen, was wir heute auch noch machen. Also das sind so Kleinigkeiten in der Sichtbarkeit oder in Meetings, ja, den anderen Gehör schenkt, zuzuhören. Er wirkt nicht nur beliebt, sondern natürlich auch sichtbar. Also ich gebe den anderen das Gefühl, gehört und gesehen zu werden, indem ich einfach nur zuhöre. Ja, das sind alles so Taktiken und Möglichkeiten. Nicht zuletzt natürlich auch auf Social Media eine gewisse Personal Brand zu haben, bedeutet also, nicht auf Instagram und Co., aber im beruflichen Kontext, auf LinkedIn, Xing, sich ein bisschen Sichtbarkeit zu verschaffen und ein bisschen über das zu reden, was man eigentlich tagtäglich tut.
Also ich würde jetzt sagen, was ist Tipp 3, aber ich habe einfach mal gewartet, bis du sagst Tipp 3. Okay, hast du Tipp 3?
Ja, natürlich habe ich noch einen dritten Tipp.
Es geht um das Thema.
Machen, ja? Ja, gut. Easy. Es geht um das Thema Gehaltserhöhung.
Ja, wichtig.
Interessiert ja jeden.
Ja.
Jeder will mehr. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, ne, wir haben ja gelernt, es gibt 5 Dimensionen, Gehalt ist eines davon. Sich nur von Gehalt treiben zu lassen, wird dazu führen, dass du die anderen vernachlässigst und dein Baum, dein Fundament knickt irgendwann um. Aber, ganz wichtig, es gibt einen großen Unterschied, und den versteht ein Großteil nicht, zwischen Gehaltserhöhung und Gehaltsanpassung. Das sind 2 unterschiedliche Themen, die du ganz unterschiedlich angehst. Wo du auch unterschiedliche Steigerungen erzielen kannst. Eine Gehaltsanpassung bedeutet für dich als Arbeitnehmer, dass du mit der Vergangenheit argumentierst. Also was habe ich in der Vergangenheit geleistet, dass ich jetzt angepasst bekomme? Also du kannst jetzt zum Beispiel mal die Übung machen, ja, jeder, der zuhört, suchst dir deinen Arbeitsvertrag raus, schaust irgendwie rein, welche Aufgaben hatten wir damals festgehalten und zu welchem Betrag wurde ich da eingestellt? Was kam aber in der Zwischenzeit, in den 2, 3, 4 Jahren dazu? Was habe ich zusätzlich übernommen? Welche neuen Projekte habe ich gemacht? Welche neuen Teammitglieder habe ich eingelernt? Also da kam in der Regel, ich mache das oft mit meinen Mentoring-Teilnehmern auch, dass die dann irgendwie so eine ellenlange Liste haben an neuen Tätigkeiten, die dazugekommen sind. wo ihnen dann oftmals wirklich die Schuppen von den Augen fallen, sagen, okay, krass, und ich werde immer noch gleich bezahlt. Dann brauche ich doch mal eine Gehaltsanpassung. Das ist für den Arbeitgeber aber immer, da hat er am wenigsten Zahlungsbereitschaft, weil er dich ja bereits für das, was du geleistet hast, gezahlt hat. Das heißt, bei einer Gehaltsanpassung kannst du lediglich so 5-8% irgendwie geltend machen.
Ich fühle das auch sehr tatsächlich, weil das wollte man auch mal ein Mitarbeiter bei mir machen. Und ich konnte es halt nicht nachvollziehen, wenn du jetzt ein Video, bearbeiten musst, drehen musst, ob du wissenschaftliche Recherche machst oder so, und dann kommt halt irgendwie noch etwas dazu, wie Mails verschicken oder so, weil ich stelle mir das so vor, mein Job ist jetzt wissenschaftliche Recherche und dann muss ich noch Mails verschicken, jetzt will ich mehr Geld, denke ich mir, nee, du machst jetzt dafür ja weniger wissenschaftliche Recherche und das ist jetzt auch nicht so high-end, weißt du? Das heißt, da sehe ich so die Arbeitgebergeschichte ja, wenn du jetzt was ganz Krasses machst, wo du unverzichtbar bist, okay, oder wenn dich das maximal mehr Arbeit kostet, okay. Aber da kann ich tatsächlich schon verstehen, dass eine Gehaltsanpassung nicht der größte Hebel ist, wenn du einfach nur sagst, ja, ich muss jetzt mehr machen.
Ja.
Ist das von mir unsympathisch oder kann ich das nicht
nachvollziehen? Nee, aber also, was natürlich schon der Fall ist, also es gibt tatsächlich viele Arbeitsverträge, wo die Tätigkeiten überhaupt nicht festgehalten werden. Hm. Ne? Und das ist für viele Arbeitnehmer eigentlich auch eine coole Steilauflage. Also einfach echt mal in den Arbeitsvertrag reinschauen, was da so drinsteht. Weil seit letztem Jahr gibt es eine gesetzliche Klausel im Arbeitsrecht, die eben besagt, dass diese Tätigkeiten festgehalten werden müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, kannst du auf deinen Arbeitgeber zugehen und dass das einmalig festgehalten wird. Das ist eigentlich cool, weil du kannst dich immer daran irgendwie so orientieren. Mache ich gerade mehr, als vereinbart wurde oder nicht? Und kannst dann gegebenenfalls immer mal wieder so eine kleine Gehaltsanpassung rausholen. Hm. Der größere Hebel passiert aber auf der Gehaltserhöhung. Die Gehaltserhöhung argumentiert nicht mit der Vergangenheit, was du bereits geleistet hast, sondern was du in der Zukunft leisten wirst. Also es ist quasi ein Investment-Pitch. Du bist der Business Case. Was wirst du der Firma künftig an Kosten einsparen? Da sind wir wieder bei den 4 Unternehmenszielen.
Kosten. Das haben wir in deinem Podcast gesagt, aber das hat jetzt noch niemand gehört. Okay. Deswegen, das fand ich ganz spannend. Auf. Was will denn ein Unternehmen? Und warum sollte mich das als Angestellter interessieren, bitte?
Korrekt. Also nochmal, um abzurunden. Gehaltserhöhung bedeutet ein Pitch in die Zukunft. Was wirst du dem Unternehmen in Zukunft an Rendite erwirtschaften? Ein Unternehmen hat 4 Ziele. Das ist Kosten sparen, das ist Umsatz oder Gewinn erhöhen, das ist Zeit zu sparen und Probleme zu lösen. Fällt alles unter den Begriff, die richtige Leistung zu erbringen und nicht einfach nur Dinge richtig zu tun. Das bedeutet also, in jeder deiner Tätigkeit zahlst du in irgendeiner Art und Weise, ob du es jetzt glaubst oder nicht, auf eine dieser 4 Unternehmensziele ein. Weil jeder Arbeitgeber stellt auch nur dann jemanden ein, wenn er eine dieser Ziele erfüllt sieht. Ja, das sind ja nicht die Wohlfahrt und schenken Geld her. Das ist ja keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, sondern jeder wird eingestellt, auch der Buchhalter, um Kosten zu sparen, was auch immer. Eines dieser 4 Unternehmensziele. Und es ist ganz wichtig, dass du auch deine Tätigkeit mal dagegen challenged und hinterfragst, ist es denn wirklich so, dass ich in allem, was ich tue, auf eines dieser Ziele einzahle? Weil, wie schon gesagt, Leistung zahlt nur zu 10% auf deine Performance ein. Und wenn du halt, 90% deiner Leistung nur auf Dingen erbringst, die nicht auf diese Ziele einzahlen, hast ein Problem. Und in der Gehaltserhöhung musst du eben schauen, dass du dir eines dieser Felder rauspickst und ein Zukunftsszenario strickst. Als dass du eben beispielsweise sagst, naja, ich bin jetzt seit 3 Jahren hier in diesem Bereich tätig, bin gut vernetzt, habe das und das bereits gemacht, ist alles schön und gut, aber wir stehen künftig vor der Herausforderung, das und das leisten zu müssen. Ja, wir werden hier und da Lieferengpässe haben. Ja, unsere Lager werden nicht mehr ausgelastet sein oder genau das Gegenteil kann auch der Fall sein. Das habe ich erkannt. Und ich habe aber auch bereits eine Lösung. Also du gehst da wirklich mit einem Pitch rein, mit einem Investment-Pitch. Du bist der Pitch, dein Lösungsvorschlag. Und der Pitch ist mehr oder weniger am Ende des Tages, was kostet es dich, lieber Arbeitgeber, es nicht zu tun, mir nicht mehr Gehalt zu geben? Du verlierst nämlich dein Geld. Und da hast du natürlich einen deutlich größeren Hebel als auf der Gehaltsanpassung, weil das ein Zukunftsszenario ist, das dem Arbeitgeber im Zweifel Geld durch die Lappen gehen lässt und ihn schlechter darstellen lässt.
Ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil ich glaube, innerlich rebellieren ganz viele Leute, wenn man diese Perspektive einnimmt. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt alles komplex erklären soll, weil ich habe immer so Hater vor meinem Auge, denen ich die Einwände vorwegnehmen muss. Aber das wird mir jetzt leider schaden, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal weg. Deswegen hatet ruhig, wenn ihr wollt, in den Kommentaren. es ist ja ein psychologischer Faktor. Wir sind Menschen, wir sind alle egozentrisch und gucken erstmal auf uns, dass es uns besser geht. Und dann sagen wir dem Arbeitgeber oder unserem Partner oder unserer Mama oder wem auch immer, mir geht's so und du bist dafür verantwortlich, dass es mir besser gehen kann, mach das bitte. Und ob du jetzt eine Mama hast, die dir irgendein Spielzeug kaufen muss, ob du einen Vermieter hast, der dir eine Küche kaufen soll, ob du einen Chef hast, der dir die Gehaltserhöhung gibt. Es ist immer das gleiche Spiel. Du bist dem erstmal egal. Genauso wie der dir erstmal egal ist. Klar, bla bla bla, Disclaimer, dies, das, Familie wichtig, Vermieter, alles, wir lieben uns alle. Aber wenn du diesen Schritt machst, das hast du ja im Prinzip gesagt, und versetzt dich einfach in die Lage dieses Menschen und überlegst, wie kann ich dem denn helfen?
Seine Ziele zu erreichen.
Genau so ist es. Das ist ja nichts, also es ist ja Solidarität als egoistisches Motiv, sage ich jetzt mal. Okay. Wenn man das rafft, und deswegen, das hat mir im Diamond Podcast, deswegen wollte ich das da nicht erwähnen, das finde ich, das macht diesen Unterschied aus. Und wenn ich mit Leuten verhandle, dann frage ich die immer, was denen wichtig ist, und was die damit überhaupt machen wollen. Weißt du, wenn jetzt eine Firma mit mir kooperieren will.
Ja.
Und dann erzählen die mir immer irgendwie sowas von bleibe authentisch und wir wollen auch, dass die, also wichtige Sachen, wir wollen auch einen Mehrwert stiften und es ist auch wichtig für die Kunden, dass die wissen, dass es uns um die Gesundheit geht, bla 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 bla. Aber wenn man dann überlegt, okay, diese Person, der ist es wichtig, dass die eine bestimmte Reichweite hat oder dass die dem Chef sagen kann, die hat jetzt einen neuen Content Creator oder so, das ist ein Riesenhebel. Und das Problem ist, das nutzen die Leute nicht, weil die viel zu sehr auf ihre Sicht gucken und ihre eigenen Probleme. Deswegen finde ich diesen Tipp so unfassbar genial von dir, weil zum Beispiel auch wenn jetzt jemand, der, ich habe ja auch ein paar Mitarbeiter, wenn der mir zeigen könnte, dass durch seine Arbeit man mehr Kunden kriegt, Kosten reduziert, diese ganzen Sachen, ey, boom,
ja,
böse sofort Kohle machen, ne? Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich kann deine Videos, ich kriege ja immer diese Nachrichten, hey, ich bin Videocutter, ich kann deine Videos so schneiden, ich kann dir Videos schreiben, bla bla. Da habe ich letztens gesagt, ja, mach doch mal, schreib mir doch mal so einen Text. Ey, wenn ich 1 Million Views auf TikTok habe, bist du eingestellt. So simpel ist das, ja, das ist Reichweite, ja. Das ist aber immer schwierig dann für die Leute, das so zu machen, weil es ist halt schwierig mit Mitarbeitern tatsächlich. Das ist so die, ja,
gut. Oftmals hakt es auch daran, dass viele gar nicht daran glauben, dass ihre Tätigkeit in irgendeiner Art und Weise auf diese 4 Unternehmensziele einzahlt. Es gibt natürlich viel, viel mehr, aber am Ende lässt sich auf diese 4 großen runterbrechen. Du kannst aber auch allein über die Meetingkultur, die du möglicherweise in deinem Unternehmen veränderst, auch dafür sorgen, Gesundheit,
Dankeschön.
Die Produktivität zu erhöhen und damit die Kosten zu sparen. Ja, bedeutet, keine Ahnung, du sagst, ja, wir machen jetzt ab sofort die Meetings nur noch im Stehen. Wenn du im Meeting stehst, dann sorgt es dafür, dass es in der Regel nicht so lange dauert, dadurch die Produktivität steigt und du die Kosten sparst, weil jedes Meeting kostet Geld aus Arbeitgebersicht. Wenn da 10 Leute drin sitzen, die mich alle pro Stunde 50 Euro kosten, dann ist es verdammt teuer. Wenn ich das Meeting nur um 5 Minuten reduzieren kann, dann ist das aufs Jahr gerechnet ein unglaublich großer Hebel, den ich habe. Und wenn du das über deine Initiative irgendwie hinbekommst, ist eine super Sache.
Plus, das ist einfach so was Tolles, da freue ich mich immer so sehr, wenn Mitarbeiter halt wirklich auch, bei mir ist es ja Unternehmen, also als Personal Brand, genauso wie bei dir, freue ich mich einfach so, wenn Leute auch dann daran denken, wie man die stärken kann, weil da denke ich mir, okay, das hat jetzt mit dir nichts zu tun und dann sehe ich einfach dieses Commitment und dieses Ziel des Unternehmens bei den Mitarbeitern. Das freut mich wahnsinnig, weil als Unternehmer, das muss man auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, fühlt man sich schon manchmal so ein bisschen allein. Also du hast ja diese Community der Angestellten nicht, dass du über den Chef lästern kannst oder den bescheißt und krank meldest oder so, sondern du denkst dir, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt auf der anderen Seite, ne? Hello from the other side.
Ja, es ist tatsächlich so.
Gut, okay, vielleicht machen wir da über unsere persönlichen Sachen noch einen eigenen Podcast. Jetzt geht's nämlich, und so mache ich immer meinen Content, ich versetze mich in die Leute und überlege, was hilft denen? Und jetzt brauchen wir den 4. Tipp für deren Karrieremöglichkeiten.
Ich hatte gerade noch einen im Kopf, der ist mir entflogen. Vielleicht kommt er noch. Ich bringe mal noch einen anderen und vielleicht werden es dann sogar 6. Aber ich halte mich kurz. Work-Life-Balance ist so ein Thema, das sicherlich auch dich häufig und den Nachrichten, die du wahrscheinlich bekommst, betrifft. Work-Life-Balance ist so ein Wort, das gesellschaftlich inflationär missbraucht wird, das irgendwie keine rationale Definition hat. Jeder interpretiert es irgendwie ein Stück weit anders. Aber die einfachste Formel, die man da irgendwie dem Ganzen zurechnet, ist, Arbeit und Freizeit wird an der Zeit als Bemessungsgrundlage berechnet und die muss gleich aufgeteilt sein. Das heißt, wenn du 8 Stunden arbeitest, brauchst du auch am Tag 8 Stunden Freizeit. Das Problem dabei ist nur, wenn du das so als Waage siehst, du fährst noch 1 Stunde in die Arbeit, du fährst 1 Stunde zurück, dann bist du schon 10 Stunden für oder in der Arbeit beschäftigt. Müsstest also auch 10 Stunden Freizeit haben, hast aber nur noch 4, um zu schlafen. Geht also nicht aus. Dann hast du Feiertage und Wochenenden, die das Ganze kompensieren, dann wird dein Freizeitgrad wieder höher. Also du bist nie im Balance, wenn du die Zeit als Bemessungsgrundlage nimmst. Meine persönliche Definition von Work-Life-Balance ist vielmehr, dass es ein Gefühl ist. Ein individuelles Gefühl und kein pauschaler Zustand, der für alle gilt. Wie viel arbeitest du pro Woche?
Ich arbeite immer.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und du bist nicht ausgebrannt, du sagst nicht, ich brauche mehr Freizeit. Vielleicht hier und da mal schreist du danach. Aber
ja, es gibt Phasen.
Korrekt. Es gibt eben Menschen, denen ist schon 2 Stunden Arbeit am Tag zu viel, weil sie eben im falschen Job sitzen, weil sie sich dort nicht wohl und gewertschätzt fühlen. Die brauchen unglaublich viel Freizeit, damit sie irgendwie in diese Balance kommen. Deswegen ist Zeit schlecht. Du kannst auch 70, 80 Stunden im Zweifel arbeiten und fühlst dich immer noch ausgeglichen. Das heißt, es ist für jeden ein individuelles Gefühl. Und da werden wir wieder bei diesem PAST-Modell, das ich vorhin gesagt hatte, also diesem Fundament, dass du darauf achtest, diese 5 Dimensionen stets im Gleichgewicht zu halten. Weil wenn du da irgendwas vernachlässigst, dann besteht eben die Gefahr, dass das irgendwie abknickt.
Was war jetzt der konkrete Tipp zu Work-Life-Balance? Die Sichtweise?
Ja, als dass du das eben nicht so siehst, dass du für diesen zeitlichen Ausgleich, also dass du einen fairen zeitlichen Ausgleich finden musst, sondern tatsächlich eher daran arbeitest, dieses individuelle Gefühl, also dieses Wohlbefinden, also fühle ich mich ausgeglichen? Es geht nicht darum, ob das irgendwo auf dem Papier steht, sondern fühle ich mich ausgeglichen, ja oder nein? Wenn nein, dann vielleicht mal irgendwie darauf zu achten, kann ich an diesen Dimensionen irgendwie hin und her schieben? Kann ich da irgendwas für tun? Oder eben auch nicht. Und wenn ich mich aber gut fühle, dann ist ja alles perfekt.
Okay, ja, wunderbar. Hast du schon Tipp Nummer 5?
Tatsächlich hatte ich den vorhin echt parat und ich dachte mir, der war richtig gut. Und er ist mir irgendwie entflogen. Leider. Gibt es denn irgendein Thema, wo du sagst, das interessiert dich oder die Community? Also wir haben über Geld gesprochen, wir haben über das Thema der Beförderung gesprochen. Wir haben so ein bisschen über Work-Life-Balance und das
Fundament. Bewerbung.
Bewerbung ist ein gutes Thema, ja. Ist ein sehr gutes Thema. Sehr umfangreiches Thema. Ich überlege gerade, was da so ein
Was wäre denn so das Wichtigste bei der Bewerbung? Ich habe mal gehört, man muss die Bewerbungsmappen entweder in Schwarz nehmen oder in der Farbe der Firma.
Ja, also am Ende, also man muss zunächst mal verstehen, dass wir uns in einem Arbeitnehmermarkt befinden. Das bedeutet, es gibt mehr freie Stellen, als es Talente gibt. Das bringt die Talente natürlich in eine sehr, sehr gute Position. Es gibt aber auch die Tatsache, dass es eben ganz bestimmte Branchen und Berufsfelder und sogar Firmen gibt, die überproportional beliebt sind und somit einen Riesenzulauf haben und andere Firmen überhaupt keinen Zulauf bekommen. Das führt dazu, dass wir dann doch nicht mehr ganz in einem Arbeitnehmer, sondern doch wieder in einem Art Arbeitgebermarkt sind. Aus Bewerberperspektive. Das heißt, ich muss irgendwie herausstechen. Und ich bin ein Riesenfan davon, wenn man versteht, wer man selbst ist, was die eigene Philosophie ist und wer man sein möchte. Gar nicht, was man tun möchte. Es geht eher darum, wer willst du sein? Was soll man dir mal nachsagen? Welchen beruflichen Fußabdruck möchtest du hinterlassen? Was möchtest du verändern in der Welt? Und sich vielleicht sogar, und das ist für mich der größte Gamechanger, und wenn das bei irgendwie resoniert, auch nur bei einer Person, dann wäre das heute schon ein Knaller, sich nicht eben auf das Nest zu bewerben, das schon gemacht ist, bei Adidas im Marketing. Weil da wirst du auf kurz oder lang unzufrieden, da ist ja alles schon gemacht. Sondern dich eigentlich dort zu bewerben, was dir aktuell Unmut verursacht. Bewirb dich bei einer Firma, die nicht deinen Werten entspricht, um Veränderung herbeizuführen. Dass du eine Motivation entwickelst, tatsächlich etwas Positives beizutragen. Diese Idee wurde geboren, dass ich mal eine Kooperation mit einem Pharmaunternehmen hatte, wo natürlich dann die Meinungen laut wurden, ja, hier und da, Tierversuche da, bla bla bla. Ja, die gibt's, aber beschweren ist immer einfach. Bewirb dich dort und tu was dagegen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Politik, dem undankbarsten Job, den es wahrscheinlich überhaupt
gibt. Boah, wie man das freiwillig machen kann, keine Ahnung.
Aber die Jungs und Mädels haben halt tatsächlich irgendwie so einen Grund aufzustehen, weil sie irgendwas, ne, also versuchen zu verändern. Und das ist so ein bisschen der Antrieb. Und da eckt man an, klar, aber man leistet Veränderung und man schwimmt nicht mit, sondern gegen den Strom. Und das kann für ganz viele Menschen ein toller Antrieb sein. Wir haben verlernt, also Unternehmen kommt von Unternehmung. Wir haben verlernt, wirklich etwas zu unternehmen und zu verändern. Und das könnte vielleicht zurückkommen, wenn wir uns dort bewerben, was uns eigentlich widerfällt. Und genau mit der Story auch in die Bewerbung reinzugehen. Ich finde eigentlich scheiße, was sie hier machen. Aber das ist auch der Grund, warum ich mich hier bewerbe. Meine Vorschläge XY, ich kann mit meinen Kompetenzen dazu beitragen. Mich motiviert das so stark, weil die Firmen wollen ja dorthin, was du dir bereits vorstellst. Will Bayer Tierversuche machen? Nein, natürlich nicht. Aber sie brauchen natürlich Leute, die sie dahin führen und begleiten.
Ich finde, das ist ein ultra geiler Tipp. Und ich überlege mir, über welches Thema wir gleich dann noch sprechen im nächsten Podcast. Kriege ich denn jetzt diesen... Was meinst du? Reden wir dann über die Identität? Das fand ich auch spannend, dass man eine andere Identität annimmt und einfach keinen Job macht, sondern überlegt, wer will ich sein und nicht, was will ich machen? Ja. Reden wir über, das finde ich auch mal toll, wann kündige ich denn meinen Job? Das finde ich auch gut. Also wann der Job einfach zu kündigen ist, wo man vielleicht auch sagt, boah, nee, das mache ich nicht
jetzt mehr. Jetzt reicht's.
Ja. Oder reden wir über unsere Geschichte oder so. Okay, ja, ihr werdet es erfahren. Gut, bis nächste Woche und hier liken und so, ne?
Unbedingt.
Ja, okay, gut.